Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
Und herzlich willkommen zu unserer Sendung mit dem Thema Bewegung. Wir sind eine Gruppe von Studierenden der Freien Universität Berlin und haben uns dieses Semester mit dem Thema Hörfunkproduktion beschäftigt. Und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr heute.
Wie Doro schon gesagt hat, ist Bewegung unser Ausgangspunkt für unsere drei Beiträge. Ihr werdet gleich hören einen Beitrag zu Rechtsextremismus in Pankow und wie man damit umgehen kann, zur Skater-Szene in Berlin und zwei Themenbereichen in der Szene. Und zu Nachhaltigkeit und wie Studierende in Berlin und anderswo nachhaltig leben können und dies versuchen. Aber zunächst starten wir mit einem Song von Kanye West, und zwar Lift Yourself. The hang-ups
we have today. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
So, damit willkommen zurück und wir fangen jetzt gleich an mit unserem ersten Beitrag zum Thema Rechtsextremismus in Pankow und wie Jugendclubs damit umgehen. Dafür begrüße ich jetzt Luise hier
Hallo.
Bei mir. Hallo. Und mich würde interessieren, schon mal vor dem Beitrag, was ist euer persönlicher Bezug dazu und warum habt ihr den Beitrag erstellt?
Ich bin in Pankow aufgewachsen, habe mein komplettes Leben dort gewohnt und dadurch bietet sich das natürlich auch an. Und Jan Gerrit, mit dem ich den Beitrag zusammen gemacht habe, arbeitet in dem Jugendclub, um den sich der Beitrag hauptsächlich dreht und hat dadurch auch einen sehr direkten persönlichen Bezug.
So, ja, dann steigen wir auch gleich ein in den Beitrag, erstellt von Jan Gerrit und Luise. Viel Spaß.
Und meine Damen und Herren, wie weit sind wir eigentlich in diesem Land gekommen, wenn eine ganz normale, friedliche Veranstaltung durch Hunderte von Polizisten geschützt werden muss, weil irgendwelche linken Chaoten versuchen, hier die Veranstaltung zu sprengen? Ich denke, es ist Zeit geworden, dass die AfD da ist und wir werden in Zukunft schauen, dass wir wieder hier vernünftige Zustände in diesem Land bekommen. Dafür stehen wir.
Nur wenige AfD-Anhänger sind am Dienstagmorgen des 1. Mai zum Familienfest nach Pankow gekommen. Die Zahl der Demonstranten wiederum, die der Berliner AfD-Chef und Direktkandidat für Berlin-Pankow, Georg Pasterski, liebevoll linke Chaoten nennt, übersteigt die 100. Die Veranstaltung findet dieses Jahr im Bleichröder Park statt, dessen wesentlicher Teil auf den ehemaligen Nationalsozialismus enteigneten Grundstücken der jüdischen Familie Bleichröder entstand. Weiträumig, von Gittern und Polizei abgeschirmt, demonstrieren die Antifa und politisch engagierte Nachbarn nicht nur gegen die AfD an sich, sondern auch gegen diese Geschmacklosigkeit. In einem Punkt hat Pasterski jedoch recht, vernünftige Zustände herrschen nicht. Doch das Problem liegt eher gegenteilig beim zunehmenden Rechtsdruck, mit dem in Berlin besonders Pankow zu kämpfen hat. Das hat auch die dort befindliche Jugendfreizeiteinrichtung Kurt-Lade-Club zu spüren bekommen. An einem kalten Wintermorgen Ende Dezember klingelt das Telefon bei Maria, einer Ehrenamtlichen des Kurt-Lade-Club.
Ich habe halt irgendwie morgens einen Anruf bekommen von einer Ehrenamtlichen, die auch dort arbeitet. Und die hat gesagt, dass eben eingebrochen wurde und dass überall an den Wänden Hakenkreuze wären. Ich bin da sozusagen so schnell es ging in den Lade gefahren, um mir das selber anzuschauen und um auch zu gucken, was wir jetzt als allererstes tun. Genau, und es sah, ich kam halt an und die Terrassentür war aufgebrochen und eben wie gesagt, an vielen Stellen im Haus waren sehr groß mit so Graffiti-Hakenkreuze an die Wände und an die Türen gesprüht und auch SS-Runen, alles was man eben nicht so gerne sehen möchte in dem linken Jugendclub. Außerdem war unsere Bürotür aufgebrochen und unser gesamtes Geld war eigentlich weg, also unser Geld aus der Barkasse und so weiter. Also es gab sozusagen einen Einbruch mit rechtsradikalem Vandalismus, wenn man so möchte.
Die heimtückische Tat hat ihre Wirkung bei den Mitarbeitern des Lade nicht verfehlt.
Es war für mich persönlich auf jeden Fall erschreckend, als ich dann in den Lade gekommen bin und eben ja von allen Seiten mich eben diese Symbole da irgendwie angestrahlt haben. Das ist nochmal ja irgendwie doch schon mal ein sehr, wir haben es alle als relativ gewalttätigen Übergriff empfunden auf unsere Arbeit, die wir da machen.
Die Polizei wurde natürlich sofort gerufen, doch die Ermittlungen bringen keine weiteren Erkenntnisse. Das Verfahren gegen die unbekannten Täter wird nach kaum mehr als 2 Wochen wieder eingestellt. Nun müssen nur die Mitarbeiter des Jugendclubs mit den Folgen leben.
Für mich war es sozusagen der erste Zwischenfall dieser Größenordnung und ja, wir waren davon alle sehr, sehr schockiert, ehrlich gesagt. Also, und natürlich ist man jetzt, also ich zumindest, wenn ich den Laden aufschließe, denke ich so, okay, gucke ich mal schon so außen, ob alles noch irgendwie ganz aussieht und ob die Tür zu ist. Und bin immer, also ich, wenn ich Licht anmache, mich erstmal die ersten Momente, gucke ich so, okay, ja, alles in Ordnung. Also es ist immer sehr, es hat schon so ein Gefühl hinterlassen von Unsicherheit auf jeden Fall.
Doch wer kann mehr Sicherheit schaffen? Wer unterstützt den Laden nach einem solchen Vorfall? Zwar wird der Jugendclub seit Ende 2008 durch ehrenamtliche junge Menschen in Eigeninitiative vollkommen selbstständig betrieben, gestaltet und organisiert. Offiziell ist er aber Teil des Bezirksamtes in öffentlicher Trägerschaft. Somit fällt der Lade auch in den Arbeitsbereich von Rona Tietje, Bezirksstadträtin für Jugend, Wirtschaft und Soziales in Pankow.
Ja, gerade bei politisch motivierter Kriminalität und besonders nochmal bei rechtsextremer Kriminalität ist es natürlich immer so, dass da viele in der Verantwortung sind. Da hat sicherlich die Politik eine Verantwortung, mit drauf zu schauen. Da gibt es auch die Verantwortung von der polizeilichen Prävention. Also da wünsche ich mir ein sehr hartes Durchgreifen, gerade auch bei vielleicht etwas niedrigschwelligeren Straftaten, dass man da schon genauer hinguckt, wenn sich das in bestimmten Ortsteilen häuft. Aber natürlich ist es so, dass da eigentlich immer eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist und dass die Prävention losgehen muss in der Kita und sich dann fortsetzt in allen Einrichtungen, in den Schulen, in Jugendfreizeiteinrichtungen, in Stadtteilzentren. Ansonsten, wie gesagt, bemühen wir uns von Seiten des Jugendamtes natürlich schon, da auch zu beraten und zu unterstützen und da Möglichkeiten zu schaffen, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.
Doch spüren die Mitarbeiter im Lade etwas von der angesprochenen politischen Verantwortung? Wie werden sie bei der Bewältigung des Vorfalls unterstützt?
Ich würde sagen, gar nicht. Aber es ist natürlich auch mein Blick jetzt als Ehrenamtliche. Wir haben jetzt einfach nur so ein paar kleinere Dinge machen können. Also wir haben jetzt immer so einen großen Schallschutz, den wir vor der Terrassentür einfach sozusagen reinstellen. Das heißt, es ist so ein bisschen verbarrikadiert. Die Tür, durch die sie eben gekommen sind, das haben wir jetzt, machen wir jetzt sozusagen immer, was natürlich auch wiederum unsere Arbeiten so ein bisschen behindert, weil man halt jedes Mal, wenn man auf die Terrasse möchte, diesen Schallschutz raushiefen und wieder reinhiefen und so weiter muss. Das ist ein bisschen unglücklich. Also es wäre schön, wenn es da irgendwie eine neue Art von Schloss oder irgendwie sowas gäbe oder eine bessere Sicherung. Aber, und das ist natürlich auch vermutlich einfach ein bisschen die Schuld politischer Entscheidungen, die wenig Geld für Jugendarbeit in Pankow investiert oder eben nur an bestimmten Orten, eben bei uns eben nicht, haben einfach kein Geld dafür, um da selber sozusagen jetzt eine ganz neue Schließanlage zu installieren und werden auch keins bekommen in absehbarer Zukunft.
Das Problem ist natürlich noch ein anderes. Der Kurt-Lade-Club ist nur ein Teil eines Kollektivs aus 3 Jugendclubs, unter denen der Lade mehr als Außenposten gilt. Das fällt besonders im Vergleich zur Mühlenstraße 24 auf, die wiederum sehr gut versorgt sind.
Die haben einen sehr, sehr guten Ausbau. 4 Hauptamtliche, die arbeiten dort den ganzen Tag. Und bei uns ist eben niemand. Also ich finde, das ist einfach so ein bisschen unausgeglichen. Und man könnte natürlich auch dann sozusagen solchen Vorfällen vorbeugen, indem man sozusagen jemanden hätte, der eben, oder 2 Personen oder weiß ich wie viele, die einfach quasi immer am Lade vor Ort sind. Also sozusagen den Tag dort abdecken, Leuten irgendwie die Tür aufmachen, wenn sie rein wollen, einen Kaffeebetrieb anbieten. Also halt richtige, echte Jugendarbeit, die wir als Ehrenamtliche überhaupt nicht leisten können, um sozusagen auch einfach Präsenz zu zeigen.
Dem unabhängigen Jugendzentrum Pankow, kurz JUP, hat Präsenz wiederum viele Probleme eingebracht. Der Jugendclub in der Florastraße steht im Gegensatz zum Kurt-Lade unter freier Trägerschaft, wodurch er sich nochmal viel stärker positionieren kann. Wegen der demokratischen und menschenrechtlichen Orientierung ist das JUP in den letzten Jahren immer wieder von der AfD angefeindet worden, ohne dass dies am Kurs des Hauses etwas zu ändern vermocht hätte. Toni, die im Vorstand des Vereins sitzt, hat diese Aggressionen miterlebt.
Seit den Wahlen 2016 haben wir immer wieder Probleme mit der AfD. Das äußert sich vor allem jetzt in letzter Zeit durch so kleine Anfragen, die die AfD an die BVV stellt. Vor allem geht es so darum, welche Förderung kriegen wir, wer gibt uns diese Förderung, warum werden wir gefördert, sind hier linksextreme Menschen unterwegs, was ist der Sinn unseres Vereins, also so sehr explizit irgendwie geht es so darum eigentlich. dahin zu kommen, dass uns die Förderung gestrichen würde.
Auch der Bezirksstadträtin Rona Tietje ist das Problem bekannt.
Das politische Klima ist irgendwann vergiftet und das Klima bei den Trägern ist auch vergiftet. Und das nehme ich schon wahr, dass da bestimmte Befürchtungen sind, bestimmte Ängste dann auch sind, die schon Einschränkungen bedeuten für die Arbeit dort vor Ort. Also, weil, ja, also es produziert einfach Unsicherheit. Es produziert Ängste, es produziert auf der anderen Seite natürlich auch Wut irgendwie und man ist ständig damit beschäftigt, sich solche Angriffe zu erwehren und das finde ich schon ziemlich schlimm und da versuche ich auch, wo ich kann, immer wieder zu ermutigen und auch zu signalisieren und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die politischen Mehrheiten dann auch zu den Projekten stehen, die wir fördern.
Zurück im Lade muss ein eigenes Projekt für neu gefüllte Kassen sorgen. Eine Solidaritätsveranstaltung mit verschiedensten Konzerten sowie Lesungen, Tischtennis und Lagerfeuer folgte am 5. Mai.
Tatsächlich haben wir das, wie gesagt, schon bei unserem ersten Treffen nach dem Einbruch besprochen, dass wir ein Soli-Konzert machen wollen und sozusagen, um einfach auch Fahne zu zeigen und zu zeigen, dass es uns noch gibt und dass wir einfach uns das nicht gefallen lassen. Abgesehen davon, dass wir eben einen tollen Abend hatten und neue Leute kennengelernt haben und Geld eingenommen haben, was wir uns gewünscht haben, haben wir auch einfach, glaube ich, Kontakte knüpfen können, einfach zu Leuten in Pankow, die in der Nähe sind und die irgendwie auch gezeigt haben, hey, wir unterstützen euch, wir sind noch dabei und wir finden es cool, was ihr macht. Und das war tatsächlich von jung bis alt, waren alle möglichen Leute dabei. Das war sehr schön. Alle haben gesagt, wir sollen es nochmal machen, aber wir hoffen, dass es dazu erstmal keinen Anlass geben wird demnächst.
Neben der finanziellen Entlastung durch die Einnahmen hat die Solidarität in der Nachbarschaft zumindest für einen Moment den Schock gelindert. Aber die Betroffenheit über die Tat und das Ausmaß der Feindseligkeit gegen die Arbeit und die Grundsätze des Kurt-Lade-Clubs hat bleibende Spuren hinterlassen. Doch eins bleibt sicher: Der Kurt-Lade-Club ist seit über 30 Jahren ein Pankower Treffpunkt für Menschen jeglichen Alters und jeglicher Herkunft und bietet allen die Möglichkeit zur Teilhabe entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten. Dies wird auch in Zukunft bleiben.
So, dann danke für diesen Beitrag nochmal an Jan, Gerrit und Luise. Und vor dem nächsten Beitrag hören wir einen Song von Rage Against the Machine, und zwar Guerrilla Radio.
Ja, hallo, willkommen zurück. Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer können sich vielleicht schon denken, um was sich der nächste Beitrag handelt nach diesem Song. Und zwar wird es jetzt um die Skater-Szene in Berlin gehen. Dafür haben wir auch wieder einen Gast bei uns im Studio und zwar ist das Thomas. Hallo.
Hallo.
Thomas, warum habt ihr euch denn in eurem Team für das Thema Skaten entschieden?
Ja, zum einen ist Skaten natürlich physische Bewegung. Passte daher schon mal zum Thema, aber des Weiteren haben wir gedacht, dass in der Skateboard-Community eine ganz besondere Stimmung herrscht oder dass es eine ganz besondere Community ist und deswegen vielleicht das auch sozial sozusagen Stellenwert hat. Und ein dritter Punkt ist, dass in der Szene selbst oder in dem Skatesport eine Bewegung gerade vorhanden ist, dadurch, dass der Sport olympisch wird.
Okay, und ich habe ja auch mitbekommen, dass ihr Interviews geführt habt. Wer war denn da euer Interviewpartner oder eure Interviewpartnerin?
Ja, genau. Wir haben zum einen ein Interview mit Yannick Schall. Der ist mehrfacher deutscher Meister und ist halt sozusagen als Contest-Skater sehr interessant für uns, gerade zum Thema Olympia. Ja, und wir haben mit Linda Ritterhoff gesprochen, da wir das Thema Frauen und Skaten sehr interessant fanden und sie dazu befragt, ob es da Schwierigkeiten gibt, in die Szene reinzukommen.
Ja, vielen Dank, Thomas. Dann würde ich sagen, hören wir uns direkt mal das erste Interview an mit Yannick Schall. Viel Spaß.
Du kannst halt skaten, wenn du willst. Wenn du keinen Bock hast, dann musst du halt auch nicht skaten. Und trotzdem bist du halt irgendwie nicht alleine, du bist immer mit Freunden unterwegs.
Well, it's just like this friend that goes with you and you just have fun together. So like, that's how I treat my skateboards.
Wenn du wegfahren willst, dann kriegst du halt nach dem Skater eine Connection geben. Das dauert wahrscheinlich so 2 Tage oder sowas, dann hast du den Platz zum Finden.
Skaten geht halt vor allem darum, irgendwie halt frei zu sein und halt irgendwie das zu machen, was du Bock hast. Willst du uns vielleicht direkt einmal erzählen, wie du mit dem Skaten angefangen hast und so von deinen ersten Erfahrungen?
Ja, angefangen habe ich so 2000, 2001. Da habe ich so die ersten Erfahrungen mit dem Skateboard gemacht. Meine Freunde sind schon geskatet und auch durch das Spiel Tony Hawk's Pro Skater damals bin ich irgendwie dazu gekommen und wollte es unbedingt ausprobieren und bin dann sehr, sehr schnell dem Skateboarding verfallen.
Ja, ist Skateboarden mehr als ein Sport für dich? Und was macht die Skateboard-Community so besonders?
Ja, definitiv. Also man beschäftigt sich nicht nur damit, wenn man es tut, sondern man hat den ganzen Tag irgendwie damit zu tun. Also wie man sich kleidet, wie man redet, es hat eine eigene Sprache und es gehört viel mehr dazu, als sich nur zu treffen an einem Skatespot und dort kurz eineinhalb Stunden zu trainieren. Also es hat einfach, es ist ein Lifestyle, wie man so sagt, und es ist nicht nur ein Sport. Zweiter Teil der Frage war nochmal?
Was die Community so besonders macht.
Ja, der Zusammenhalt und dass man einfach sehr viel miteinander interagiert, sei es über soziale Medien und heutzutage oder früher einfach auch ganz viel kommuniziert hat außerhalb dessen. Ja, nicht so, okay, wir treffen uns auf dem Contest, sondern lass uns dann nochmal dort und dort treffen, lass uns in irgendeiner Stadt treffen und zusammen skaten gehen und kann ich einfach bei dir pennen. So, ich glaube, das ist einfach in anderen Sportarten einfach nicht so einfach. Und irgendwie, man lebt viel mehr zusammen, weil man trifft sich morgens und geht abends vielleicht noch feiern und geht am nächsten Morgen wieder raus. Irgendwie dieser, der ganze Tag wird sozusagen vom Skateboarding bestimmt und von den Leuten, mit denen man das macht. Also ich muss sagen, was ziemlich toll ist an der Skateszene ist, dass es egal, welches Bildungsniveau du hast, welchen sozialen Stand du hast oder wo du herkommst, es ist völlig gleich. Ne? Also das ist einfach, sag ich mal, sozial kann Skateboarding relativ viel leisten, ja, weil ich hänge mit vielen Leuten rum, wo ich wahrscheinlich niemals irgendwie in Berührung kommen würde, wenn ich nicht Skateboard gefahren wäre. Und das ist irgendwie, glaube ich, das super Besondere am Skateboard fahren, weil es wirklich von A bis Z alle Menschen gibt und niemand irgendwie so ausgeschlossen wird. Man unterstützt sich auch voll viel, ne? Wenn du sagst, ey Mann, ich habe hier 10 Boards zum Liegen, komm vorbei, ey, du kannst kein Board leisten, hier hast du ein Board, so weißt du. Und das ist irgendwie diese Unterstützung, die man vielleicht irgendwie auch in anderen Sachen nicht finden würde, ne?
Genau, jetzt zum Thema Frauen im Skaten. Also es gibt ja immer noch weniger Frauen als Männer im Skaten, so. Was denkst du, woran das liegt und wird es Frauen vielleicht schwerer gemacht, in diese Community reinzukommen oder?
Ja, generell ist es natürlich auch ein bisschen dem Level geschadet, wo Frauen sich leider noch befinden. Also da ist, also die Spanne zwischen dem männlichen Skateboardfahren und dem weiblichen Skateboardfahren ist noch ziemlich groß und der Markt natürlich für die weiblichen Skater ist noch relativ klein. Also es gibt ein paar Firmen, die sind natürlich auch erstmal nur für Frauen und der Markt ist ziemlich klein, dementsprechend können die nicht so schnell wachsen. Und viele Frauen haben sich, glaube ich, also in den letzten Jahren ist es mehr geworden, aber viele scheuen sich, glaube ich, noch an den Skatespot zu kommen und irgendwie zu sagen, yo, ich skate jetzt hier mal mit den Jungs. Und ich habe vor kurzem erst beobachten können, da stand ein Mädel so am Eingang vom Skateboard und war so, kann ich hier reinkommen, kann ich hier skaten? Ich so, ja, klar, geh Skateboard fahren, so, ist kein Problem. Such den Fleck, so, solange du jetzt hier keinen, die ganze Zeit den Weg fährst, schürst du niemanden, so, ne? Ich glaube, dass halt viele, glaube ich, Angst haben, noch irgendwie so Teil der Szene zu werden. Und das ist, glaube ich, noch ein großes Problem. Also brauchen die eigentlich gar keine Angst haben. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Frau irgendwie vom Skateboard weg, also Skatespot oder Skatepark weggeschickt wird.
Kennst du irgendwelche Initiativen oder so, die sich dafür auch, oder Gruppierungen, die sich dafür einsetzen?
Ja, es gibt auf jeden Fall Girls Contest und auch so Treffen, wo sie dann halt mal zusammen Skateboard fahren. Sowas auch die Street League, also die größte sozusagen, größte Wettbewerb der Welt, hat auch schon sozusagen mehrere Contests jetzt, ja, ins Leben gerufen, wo auch Frauen gegeneinander skaten und auch höhere Preisgelder erhalten, also natürlich noch nicht so groß wie bei den Männern. Aber es wird schon versucht, irgendwie die Frauen natürlich zu pushen und man merkt auch, dass sich in den letzten 2-3 Jahren schon einiges bewegt hat, aber es ist noch nicht auf dem Level, wo die Jungs sind und nicht so angenommen, wie es vielleicht das Skaten von den Jungs ist.
Einmal insgesamt, wie stark ist der Wettkampfcharakter beim Skaten?
Im Vergleich zu anderen Sportarten relativ gering. Ja, also klar, man will irgendwie der Beste sein, aber es passiert auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Basis, so ein ganzer Wettbewerb. Und ja, man versucht irgendwie eine coole Zeit so miteinander zu haben und zu skaten. Und deswegen unterscheidet man sich total halt von anderen Sportarten bei Olympischen Spielen, wo wirklich die Competition im Vordergrund steht.
Genau, jetzt zu Olympia. Also wie organisiert sich die Szene in Bezug auf Olympia? Wie werden die Teams zusammengestellt und wer ist verantwortlich?
Mhm. Ja, also am Ende steht natürlich immer der Deutsche Olympische Sportbund und darunter gibt es einen einen Rollsportverband, ja. Und da gibt es natürlich auch eine Skateboard-Division darunter. Und die kümmern sich halt um das Team und es wird halt jedes Jahr neu rausgesucht, wer Potenzial hat und wer auch dabei bleiben will. Also es hängt erstens von Contestplatzierung natürlich ab und aber auch an der Motivation sozusagen, an diesen ganzen Sachen teilzunehmen. Also man muss schon echt Lust drauf haben, ne? Und auch ein paar Sachen beachten, wie Dopingregeln und so etwas, ne? Ja.
Genau, kannst du dir vorstellen, dass durch diese Auflagen die gesamte Skate-Szene jetzt eher so hierarchischer wird?
Nein. Also das Skateboarding wird immer von Sponsoren bestimmt. Also was die Skater machen müssen, das sagen eher die Sponsoren und die Teammanager anstatt irgendwelche Strukturen. Ja, also die haben jetzt nicht so die große Hilfe vom Deutschen Olympischen Sportbund. Klar gibt es ja Gelder, die zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel Physiotherapeuten oder mal Trips to Contest, aber am Ende ist es wirklich eher, wenn da Nike oder Red Bull sagt, mach mal das und das und das, dann werden diese Skater eher sagen, ja, also der Deutsche Olympische Sportbund ist mir relativ egal, weil die zahlen ja nicht mein monatliches Gehalt, ne? Deswegen würde ich sagen, das ist auf lang auch, werden die nie die Kontrolle über die Skateszene haben, sonst werden immer die Sponsoren haben und die Skater selber noch.
Genau, jetzt vielleicht noch insgesamt deine Meinung dazu, dass Skateboarden jetzt olympisch geworden ist?
Ja, habe ich ja auch meinen Masterarbeit zugeschrieben. Ja. Und ja, ich sehe sehr viele Möglichkeiten. Ja. Also ich denke, die Skateszene kann davon profitieren, auf lang. Aber man fährt halt die Gefahr, dass halt irgendwie zu viel Einfluss von außen kommt, sage ich jetzt durch Dopingregeln oder dass Kontoststrukturen entstehen müssen, die vielleicht zu den Skatern gar nicht mehr passen und vielleicht Leute in der Macht stehen, das zu bestimmen, die ja vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hatten über die letzten Jahre und jetzt auf einmal ihre Macht ausnutzen wollen. Ja, aber ich denke mal, die Skateszene wird sich nicht sonderlich groß verändern, nur dadurch, dass es alle 4 Jahre einen Contest wohlgemerkt gibt, ja, der für viele überhaupt nicht relevant ist. Ja, ich denke mal, die Street League und auch andere Wettbewerbe werden weiterhin in der Relevanz viel, viel höher stehen als die Olympischen Spiele. Ja, ich denke mal nicht, dass da irgendwelche Leute sich an olympischen Goldmedaillen und Silbermedaillen irgendwie super doll erfreuen. Ja, besonders weil auch die Gewinnsummen, jetzt zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, sind 15, 10 und 5.000 Euro, jetzt nicht die sonderlich höchsten sind im Vergleich zu riesigen anderen Wettbewerben. Und wie gesagt, alle 4 Jahre ist jetzt wirklich nicht oft. Klar, es ist eine Ehre, für sein Land anzutreten, für manche, aber für manche spielt es eh keine Relevanz, weil man keine Drogen nehmen darf. Sowas wie Cannabis, ja.
Ja, und dann noch vielleicht so als abschließende Frage, was du dir für die Zukunft wünschst und was du dir vom Skateboarding so in der Zukunft erhoffst.
Ich wünsche mir, dass es weiterhin stabil bleibt oder noch ein bisschen mehr wächst, vielleicht sogar durch Olympia, ja, von mir aus gerne. Und ich möchte einfach nur weiterhin fit bleiben und weiter skaten können, ja. Also ich bin ja jetzt auch schon für einen Skater in einem gehobenen Alter, ne. Aber ja, ich hoffe, ich bleibe das hier noch ein wenig halten, auch wenn ich jetzt so irgendwie so fest im Leben stehe und einen festen Beruf und hoffe, dass ich noch auch irgendwie darauf Einfluss nehmen kann in Zukunft.
Das war ja schon mal eine spannende Perspektive auf die Skater-Szene. Ich freue mich darauf zu hören, was die Skaterin Linda Ritterhoff noch dazu sagen möchte.
Gibt es denn jemanden, der oder die dich inspiriert beim Skaten oder sowas wie ein Vorbild?
Nee, also ganz konkret nicht. Ich gucke ein paar Skateboard-Videos, aber vielmehr die Leute hier in Berlin, mit denen ich zusammen skaten gehe. Und das Niveau hier ist auch echt, echt hoch. Und ja, die Berliner skaten richtig kreativ, das finde ich auch geil.
Kannst du ja vielleicht sagen, mit wem du so skaten gehst oder ob du eine feste Crew hast oder so?
Ich habe quasi zwei Crews, weiß ich nicht. Ich skate gerne mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten, weil ich da auch viel lerne. Ich habe aber auch eine Mädels-Crew. Ich habe eine Gruppe von Jungs, oder Männern, die fast alle schon Väter sind, mit denen wir auch teilweise mal auf Skate-Trips gehen, mit den Mädels aber genauso. Aber ansonsten einfach, genau, alle Leute, auf die man so trifft. Da entsteht meist dann auch immer irgendwas Gemeinsames.
Würdest du sagen, dass Skateboarden mehr als ein Sport ist? Gerade die Skateboard-Community, was...
Ja.
Was ist da so besonders dran an der Community?
Wir wollen alle nicht erwachsen werden. So, wir machen uns alle gerne nach wie vor noch schmutzig. Wir gehen jetzt auch nicht 2 Stunden irgendwie zum Sport und dann fahren wir nach Hause, sondern wenn möglich hängen wir halt den ganzen Tag draußen rum und gehen skaten. Wir nehmen unsere Umwelt anders da. Also die Stadt wird darauf fokussiert, also es wird immer geguckt, gibt es irgendwo Architektur, die man mit dem Skateboard missbrauchen kann. Das geht, glaube ich, ein bisschen über Fußball oder Tennis hinaus.
Gab es schon Momente in deinem Leben, wo du überlegt hast, aufzuhören mit dem Skaten?
So Sekunden, ja. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, wenn man morgens aufwacht und alles wehtut oder wenn man dann hinfällt. Ja, also Schmerz empfinden ist ja, glaube ich, auch anders als bei anderen Leuten. Aber es gibt auch so Momente, wo man sich denkt, oh nee, warum gebe ich mir das? Aber das ist nur kurz.
Okay, dann kommen wir zum Thema Frauen und Skaten. Deine ersten Erfahrungen waren, wenn ich das jetzt so gehört habe, auch in einer gemischten Gruppe oder in einer Gruppe, wo mehr Männer oder Jungs da dabei waren?
Meine erste Erfahrung, da waren wir zu dritt. Und das waren ich und 2 Typen, weil ich war halt auf dem Land und da gab es nicht viele Leute. Aber dann später, also ich bin dann von dem Dorf nach Bremen gezogen. Da hatte ich dann meine erste Mädelskuh. Das war um 2004. Da waren wir mit 4 Mädels, teilweise 6 Mädels. Genau. Und hier in Berlin ist es eher gemischt geschlechtlich.
Hast du das Gefühl, dass du das brauchst, mit einer Mädelsgruppe skaten zu gehen? Oder?
Ich brauche das nicht mehr. Also früher habe ich es vielleicht ein bisschen gebraucht. Früher war es auch teilweise echt noch exotisch. So, ich kann mich daran erinnern, ich kam irgendwo hin skaten und habe definitiv mehr Aufmerksamkeit gekriegt, so von wegen, was macht die denn da? Oder gab es so Situationen mehrmals sogar, dass da irgendwie ein Junge mit seinem Papa und der meinte, oh, guck mal, da ist ja eine Frau, die skatet. Das ist heutzutage zumindest hier in Berlin nicht mehr so. Aber früher, da war ich selber auch einfach noch unsicher, da war es mir lieber, wenn ich meine Mädels um mich rum hatte, die mich schützen. So. Aber ich persönlich fände es halt gut, wenn es nicht notwendig wäre.
Wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest jetzt anfangen, hier in Berlin mit dem Skaten, würdest du sagen, dass es schon noch Probleme gibt für Mädchen oder Frauen, die anfangen zu skaten?
Mein Eindruck ist, dass es in Berlin echt mittlerweile auch normal ist, das Mädelskaten. Ja. Es sind zwar nach wie vor deutlich weniger, aber das erregt keine besondere Aufmerksamkeit.
Also hast du das Gefühl, man sollte da noch was tun, um Skaten für Mädels interessanter zu machen? Oder?
Also es wird ja tatsächlich relativ viel getan auch. Ja. Wir haben auch nach wie vor eine Mädels-Session im Mellow Park. Jetzt im Sommer machen wir gerade Pause, aber im Winter treffen wir uns einmal die Woche montags da in der Halle. Ich glaube, viel wichtiger ist, neben diesen Schutzräumen, die Mädels dann auch wieder rauszuholen und zu sagen, okay, gut, wir waren jetzt hier montags im Mellow Park, aber dann lass uns doch mal irgendwie Mittwoch alle auf dem Skatepark treffen, wo es dann auch zu einer Mischung kommt. So, genau, und also ich glaube, in Deutschland geht das wirklich, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ich war vor 2 Jahren in Indien auf so einer Mädels-Skate-Tour und da ist das eine ganz andere Schiene, weil Frauen, Mädchen da in der Gesellschaft eine ganz andere Rolle haben und da ist halt Skaten wirklich so ein Mittel zum Empowerment, dass es verdammt gut ist und dass ich da sagen würde, ja, auf jeden Fall sorgt dafür, dass ganz viele Mädels skaten, um darüber vielleicht die Gesellschaft zu verändern. Mhm. Hier sind wir da schon ziemlich weit.
Wie stark schätzt du den Wettkampfcharakter ein beim Skaten?
Das hängt total von der Szene ab. Mhm. So, und in Berlin ist mein Eindruck, sammeln sich immer Szenen um einzelne Spots. Dadurch, dass die Stadt auch so groß ist, es gibt nicht die Berliner Skateboard-Szene. Ja. So, und es gibt Spots, da ist es ganz klar wettkampforientierter. Und dahin gibt es Spots, wo die Leute natürlich besser werden wollen, aber wo es viel mehr so ein Miteinander ist und man sich gegenseitig abfeiert. Fakt ist, es gibt seit 4 Jahren schon Skate-Contests, die auch bewertet werden. Ich bin da persönlich kein großer Freund von. Für mich ist Skateboardfahren Freiheit. Und wenn man dann versucht, das in irgendwelche Schemata zu packen, so für den Trick kriegst du jetzt 10 Punkte, aber für den nur 5, dann geht auch was bei verloren.
Du hast ja schon gesagt, dass du auch bei so einem Rollstuhlprojekt mitmachst. Willst du darüber kurz erzählen, was du da machst? Was das für ein Projekt ist?
Ja, das Projekt heißt WCMX Goes Berlin. WCMX steht für Wheelchair Motocross und letztendlich bedeutet das einfach nur, dass man sich im Rollstuhl auf Skateboardrampen wagt. Und es gibt in Deutschland einen Typ, der das pioniert hat, David Lebusa. Den habe ich irgendwann mal auf YouTube gesehen und habe gedacht, krass, das gibt es in Berlin noch nicht. Und habe mit dem Kontakt aufgenommen und mich ein bisschen beraten. Seit 2 Jahren bieten wir das regelmäßig in Berlin an. Einfach so eine offene Session in der Skatehalle Berlin. Da kann jeder herkommen, ausprobieren, kriegt ein paar Tipps. Jetzt nicht so richtig viele, weil ich, die Leute sollen halt voneinander lernen.
Ja.
Und das ist auch so eine kleine Community auf jeden Fall.
Glaubst du, dass Skaten auch neben solchen Projekten sozial was bewegen kann? Und wenn ja, wie?
Im Kleinen, ne? Also einmal so dieses Beispiel halt aus Indien, dass man wirklich, wenn man Gruppen hat, die faktisch sozial benachteiligt sind und denen Skaten anbietet, ich glaube, das kann so ein Stück weit Normalität schaffen. Ich mache dazu auch über meinen anderen Arbeitgeber mit so einer Teenager-Gruppe mit kognitiven Beeinträchtigungen machen wir auch einmal im Monat so einen Skatekurs. Also es gibt Skate-Workshops an verschiedenen Orten für Jugendliche, für Kinder, für alle Altersgruppen. Da kommen aber also da können sich die Trainer gar nicht vorstellen, wenn sich da jetzt jemand anmelden möchte mit einer kognitiven Beeinträchtigung, so, oh mein Gott, wie sollen wir das denn machen? Und ich möchte halt gerne, dass das einfach so Normalität ist, dass jeder skaten kann. Und ich glaube, in dem Sinne kann man schon sozial was erreichen. Und zum anderen ist es ein total geiles Medium, um mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen.
Okay, gibt es etwas, was du dir für die Zukunft wünschst beim Skateboarden?
Ich möchte gerne noch 20 Jahre Skateboard fahren können.
So, das war's erstmal soweit von den Skatern. Aber als kleine Info nochmal, Linda Ritterhoff mit ihrem Projekt der WCMX Sessions in der Skatehalle kann man immer montags von 16 Uhr bis 18 Uhr teilnehmen oder zuschauen und mitwirken.
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
Bevor wir jetzt gleich zu unserem letzten Beitrag kommen, würde ich noch einmal die Musikbox anschmeißen und zwar mit einem Song von Trettmann. Nicht zu schlicht. Hallo Romano.
Hallo Doro.
Ja, schön, dass wir heute uns hier treffen. Und zwar haben wir ja gerade ein Uniseminar gehabt dazu, wie man Hörfunkbeiträge erstellt. Und wir beide haben uns als Team zusammengefunden und uns überlegt, dass wir einen kleinen Podcast zu dem Thema Nachhaltigkeit erstellen wollen. Und das haben wir geschafft. Wir sind jetzt hier gerade noch in der finalen Aufnahme und haben Interviews geführt. Und ich würde sagen, wir können direkt mal reinstarten.
Ja, also ich habe den lieben Philipp interviewt. Der Philipp ist Student an der Freien Universität, ist derzeit Mathematikstudent und da habe ich mich gefragt, inwiefern lebt der Philipp denn eigentlich nachhaltig?
Im letzten halben Jahr habe ich mich sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und derzeit versuche ich einfach auf allen Ebenen eigentlich meinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Ich glaube, die größten Punkte sind, dass ich versuche, meinen Konsum sehr einzuschränken. Also zum Beispiel kaufe ich keine neu produzierten Dinge, zum Beispiel Elektronikartikel oder Kleidung oder Einrichtungsgegenstände. Ich glaube, die zweite größte Sache ist, dass ich mich überwiegend pflanzlich ernähre. Das hat eben eine sehr große Auswirkung auf die CO2-Bilanz. Aber dazu kommen noch andere Dinge, wie zum Beispiel bin ich bei Foodsharing aktiv oder ich versuche zum Beispiel möglichst wenig Müll zu produzieren. Also meine Aktivitäten bei Foodsharing begrenzen sich eigentlich hauptsächlich darauf, dass ich hier bei Bäckereien in der Umgebung eins bis zweimal die Woche eben Backwaren abhole. Also manchmal für mich, das heißt, ich hole die für mich selbst ab und verteile diese dann eigenständig zum Beispiel an Nachbarn oder Nachbarinnen im Haus weiter. Oder auch bei sogenannten Street-Sharing-Aktionen, die gibt es auch einmal die Woche. Da wird vorher bekannt gegeben, wo quasi Lebensmittel gerettet werden und dann können Menschen da hinkommen und bekommen quasi direkt die geretteten Lebensmittel zugeteilt.
Ja, mega spannend mit dem Foodsharing, habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht. Ich habe Laila interviewt und Laila wird Lehrerin für Kunst. Und bei Laila fand ich ganz spannend, was sie dazu gesagt hat, wie es bei ihr davor war, bevor sie sozusagen angefangen hat, nachhaltig zu leben.
Bevor ich mich mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt habe, waren halt so diese Standardsachen, die man mitbringt, Einweggeschirr, Plastikbesteck, Plastikbecher, Plastikteller. Und ich versuche dann da schon Sachen mitzunehmen wie Tupperdosen, die ich halt wiederverwenden kann und nicht nach dem Gebrauchen einfach wegschmeiße. Das ist nachhaltig.
Ja, auch ganz spannend. Das kenne ich ja von mir selber auch, dieses Einmalbesteck.
Ja, man muss sagen, dass bei Philipp das Ganze noch einen früheren Ursprung hatte. Da hören wir mal rein, was er dazu sagt.
Ich habe das immer schon so ein bisschen mitbekommen von zu Hause, von meinem Vater, der dann so Sachen gesagt hat, die wir vielleicht alle kennen, wie, hey, mach mal das Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst, oder deine Spülmaschine passt doch noch was rein, die muss ja nicht halb voll laufen. Aber dann, als ich nach Berlin kam, habe ich zum Beispiel durch meinen Mitbewohner ganz schön vorgelebt bekommen, wie man sich vegan ernährt und wie einfach das eigentlich sein kann.
Ja, das mit dem Vater, der einem sagt, man soll die Spülmaschine nicht einräumen, das kenne ich auch noch. Aber Nachhaltigkeit bezieht sich ja irgendwie auch auf mehr als nur Familie. Wie ist denn das mit den Freunden?
Ja, ich glaube, zum Thema Freunde hat Philipp auch noch was ganz Interessantes gesagt.
Ja, also ich glaube, die meisten Menschen in meinem Umfeld teilen die meisten Ansichten, die ich auch habe. Man befindet sich ja doch dann immer in seiner eigenen Bubble. Nichtsdestotrotz gibt es auch Menschen, die immer wieder anecken, sage ich mal, oder deren Vorstellungen von was für ein Lebensziel man hat, vielleicht nicht mit meinen zusammenfassen. Aber ich glaube, die meisten sympathisieren eigentlich mit dem Lebensstil. Ich habe auch schon von einigen Menschen, die sehr, für mich sehr schöne Rückmeldungen bekommen, dass sie es inspirierend finden, also meine Art zu leben, und dass sie auch immer wieder neuen Anstoß gefunden haben, sich nochmal mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.
Ich finde auch sehr inspirierend, was der Philipp macht, und mich würde auch interessieren, wie sieht es denn da im Freundeskreis bei der Leila aus?
Ja, sowohl als auch. Also einige Freunde meinten zum Beispiel auch so, das ist ja eigentlich voll schlau, mehr Mittagessen einfach mit ins Büro zu nehmen, in eine Tupperdose, anstatt sich jetzt irgendwie was vom Imbiss nebenan to go halt einzupacken. Ja, also die haben sich dann quasi inspiriert gefühlt, aber es gab halt auch genau das Gegenteil. Also eine Freundin war zum Beispiel jetzt in Panama und hat halt gesehen, dass es in irgendeinem kleinen Laden Metallstrohhalme gab, die man sich halt kaufen kann für wenig Geld. Das war, glaube ich, auch von so einer kleinen Manufaktur. Eine Wechselwirkung, also wir beeinflussen uns so gegenseitig.
Zum Abschluss haben uns der Philipp und die Leila nochmal ein paar Tipps für euch mitgegeben, für alle Studenten, wie man am besten oder wie man am einfachsten nachhaltig leben kann.
Ich glaube, man sollte einfach mal anfangen. Also ich denke, jede Brötchentüte, die man irgendwie einspart, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann versuchen, viele Dinge eben einfach plastikfrei einzukaufen. Das ist im regulären Supermarkt vielleicht nicht immer ganz so einfach. Aber ich habe den Eindruck, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man auch immer mehr auf Ideen. Gerade so Sachen wie zum Beispiel Deo oder so, wo man jetzt nicht als erstes dran denkt, kann man super leicht selber machen, ist super günstig und man braucht keine Verpackung mehr.
Also ich finde, Plastik ist so das, was man ziemlich schnell erkennt, auch ohne sich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt zu haben. Es ist nicht abbaubar, es ist eigentlich auch mega unnötig. Und gerade diese Einweggeschichten wie Einwegbesteck und Tassen, Becher und sowas, kann man einfach verzichten. So, nehmt euch selber Besteck mit. Ihr habt einfach so einen crappy Teelöffel geklaut aus der Mensa, irgendwie ganz unten im Rucksack, den man rauskramen kann. Oder halt ein sauber geputztes Marmeladenglas anstatt irgendwie diese Plastikbecher. Das sind ja schon alles irgendwie kleine Gesten, die aber einen großen Unterschied machen, weil mit diesem einem Objekt verhindert man einfach, keine Ahnung, konsequentes Produzieren von Müll, und das reicht ja eigentlich schon.
Ja Mensch, also einen Teelöffel in der Mensa wollen wir jetzt natürlich nicht anfangen zu klauen, aber ich habe auf jeden Fall schon ziemlich viele gute Hinweise bekommen durch dieses Projekt, wie ich selber nachhaltig leben kann. Wie geht's dir?
Ja, ich finde, die beiden geben einen sehr guten Einblick, was man machen könnte, und auch mit besonders wenig Aufwand kann man auch schon viel erreichen.
Also fangen wir jetzt an, nachhaltig zu leben, oder?
Ich würde sagen schon.
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr großes und hat viele Dimensionen. Mhm. Beim Hören von eurem Beitrag hat es mich noch interessiert, was denn eigentlich so Schwierigkeiten sind, oder hatten die beiden auch Schwierigkeiten beim nachhaltig Leben? Wo sind sie da an ihre Grenzen gestoßen?
Ja, perfekt nachhaltig zu leben ist, glaube ich, fast unmöglich. Aber unsere beiden Interviewpartnerinnen, Leila und Philipp, haben sie auch gefragt, wo bei ihnen vielleicht Probleme sind oder an welchen Stellen sie an Grenzen stoßen. Und es auf der einen Seite ist es manchmal finanziell vielleicht nicht so gut möglich, eben genau die nachhaltigen Produkte zu kaufen. Aber auch, und das kennen sicherlich wir alle auch von uns selber, ja, die Bequemlichkeit bzw. der Komfort, auf den man nicht verzichten möchte. Zum Beispiel, ja, möchte ich jetzt diese spezielle Schminke oder das spezielle Make-up haben, was dann aber wieder in der Plastikverpackung eingepackt ist, kann man darauf verzichten. Ich glaube, was die wichtige Message einfach bei dem Thema ist, wirklich einfach anzufangen. So wie Philipp das auch gesagt hat, jede Papiertüte, die gespart wird, ist einfach ein Beitrag dazu. Und dass man nicht einen ökologischen Fußabdruck von null hat, ist, glaube ich, klar. Aber eben im Kleinen anzufangen, das reicht bei dem Thema vielleicht auch erstmal.
Was mich noch interessieren würde, ist, was hast du denn aus der Recherche oder der Arbeit zu dem Beitrag noch mitgenommen für dein persönliches Leben vielleicht?
Also mir ist einfach ein weiteres Mal bewusst geworden, wie relevant das Thema ist und dass es wirklich wichtig ist, sich da auch eben drauf zu konzentrieren und auch selber nachhaltig zu leben. Und ich glaube, was mir am meisten daran gefällt, ist eben auch zu sensibilisieren für das Thema, damit unsere Gesellschaft nachhaltiger wird im Allgemeinen. Und das kann man, glaube ich, mit so einem Beitrag auch gut machen.
Ja, dann danke nochmal für euren Beitrag. Und als nächstes hören wir dann noch einen Song, und zwar von Billy Talent, Red Flag. So, jetzt haben wir ja alle Beiträge gehört zum Thema Bewegung. Und was ich daran sehr spannend finde, ist, dass wir ja eigentlich alle einen Begriff hatten am Anfang zur Bewegung und uns sehr verschiedene Themen dazu ausgedacht haben. Und diese Vielfalt spielt sich, finde ich, ganz gut in den Beiträgen wieder. Was denkst du?
Ja, also ich fand generell, dass dieses Seminar, dieses Praxisseminar super, super hilfreich war, um endlich, also was heißt endlich, aber um eben in die Praxis reinzukommen und selber was produzieren zu können. Und wenn ich so drüber nachdenke, Journalismus hat ja auch immer eben was mit Perspektiven und verschiedenen Ansichten auf Dinge zu tun. Und genau, Bewegung war unser Startpunkt, aber wir sind alle auch bei dem Thema geblieben, haben aber ganz unterschiedlich eben damit agiert. Was ich auch noch spannend fand, ist, dass die Art und Weise unserer Beiträge einfach auch so verschieden war. Wir hatten aus Pankow hatten wir einen wirklich gut strukturierten und klassischen Radiobeitrag. Von den Skatern hatten wir eher etwas, was man eine O-Ton-Collage nennt. Und im letzten Part bei der Nachhaltigkeit haben wir eher versucht, einen kleinen Podcast zu gestalten. Und genau, ich für meinen Teil, und ich glaube, ich kann auch für die Gruppe der Studierenden sprechen, habe mega viel gelernt bei diesem Seminar und habe mich auch im Medien- und Innovationszentrum in Potsdam sehr wohl gefühlt und würde mich dafür aussprechen, mehr solcher praktischen Seminare in der Uni besuchen zu können. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden und den Beitrag mit Musik ausklingen lassen.
Und an dieser Stelle, finde ich, kann man auch nochmal Danke sagen an alle, die hier mitgearbeitet haben. Einmal Romano, Thomas, Annika, Jan-Gerrit und Luise und natürlich dir, Doro.
Und dir auch, Linus. Tschüss.
Ciao.
Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.